Die rätselhaften Zahlenspiele um die öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeiträge. Seit Januar 2013 zahlen die Menschen hierzulande zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keine GEZ-Gebühr mehr, sondern einen Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro im Monat, also 210 Euro im Jahr. Der Hauptunterschied zu früher: die alte GEZ-Gebühr musste nur bezahlen, wer einen Fernseher oder ein Radio besaß. Den neuen Rundfunkbeitrag muss jeder Haushalt entrichten, unabhängig davon, ob tatsächlich ein Fernseher, Radio oder Computer vorhanden ist und egal, wie viele Menschen dort leben. Der Rundfunkbeitrag sollte ab dem 1. Januar 2021 auf 18,36 Euro pro Monat steigen. Das beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz am 12. März vorigen Jahres. Denn über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestimmen die Länder mittels Staatsverträgen, die von ihren Landtagen ratifiziert werden müssen. Und im ersten Medienänderungsstaatsvertrag, mit dem jetzt auch die Rundfunkbeiträge erhöht werden sollten, heißt es: Wenn bis Jahresende nicht alle Ratifikationsurkunden vorliegen, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. So, als hätte es ihn nie gegeben. Alles bliebe beim Alten. Aus Sicht der Sender ist eine Erhöhung der Rundfunkbeiträge vor allem deshalb notwendig, weil diese sonst in finanzielle Nöte kämen. Aktuell ist der Beitrag nur deshalb noch nicht gestiegen, weil die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs bei Rundfunkanstalten, den Beitrag aus Rücklagen um 85 Cent je Haushalt aufgestockt hat. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hatten sich mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Blockade der Beitragserhöhung durch das Land Sachsen-Anhalt gewehrt. Nach aktueller Rechtslage müssen medienrechtliche Staatsverträge von allen Landesparlamenten ratifiziert werden, um in Kraft treten zu können. Nun, wenn es die Rechtslage ist, dass die 16 Bundesländer zustimmen müssen, heißt das denn, dass ihre Zustimmung notwendig ist, damit eine Veränderung stattfinden kann? Oder heißt das etwa, dass sie verpflichtet wären, zuzustimmen, ob sie das wollen oder nicht? Denn wenn die Länder die Möglichkeit haben, zuzustimmen, wenn sie einverstanden sind, und auch nicht zuzustimmen, wenn sie nicht einverstanden sind, wie das normalerweise bei Verträgen selbstverständlich ist, dann gibt es für eine Klage keine Grundlage. Denn das Land Sachsen-Anhalt hätte bloß von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht, der Erhöhung nicht zuzustimmen. Und wenn das nicht so wäre, wenn die Zustimmung der Länder rein pro forma wäre und erfolgen muss, ob die Länder einverstanden sind oder nicht, dann fragt man sich schon ein wenig nach dem Sinn einer solchen Regelung. Wieso sollte man etwas zustimmen müssen, ob man diesem etwas tatsächlich zustimmt oder nicht? Wenn die tatsächliche Zustimmung egal ist, dann kann die rein formale Zustimmung gern aus dem Verfahren herausgenommen werden. Denn sie bewirkt sowieso nichts, außer einem formalistischen Popanz der scheinbaren Demokratie. Kasperletheater ohne jedwede Bedeutung. Nach Einführung des Fernsehens im Jahre 1954 wurde die Grundgebühr für Hörfunk um eine neue Fernsehgebühr in Höhe von monatlich 5 D-Mark ergänzt. Die Grundgebühr wurde 1970 erstmals um 0,50 DM, also um 50 Pfennig, auf 2,50 DM angehoben. die Fernsehgebühr um 1 dm auf 6 dm. Danach folgten Gebührenanpassungen in kürzeren Abständen. Die heutige Gebühr ist fast sechsmal höher als die von 1970, was einer jährlichen Inflationsrate von knapp 12% entspricht. Tatsächlich jedoch ist die allgemeine Teuerungsrate nur einmal in den 70er Jahren auf 7% geklettert. In weiteren 4 Jahren lag sie bei ca. 5%, dann nochmals 1992 und 1993, wiedervereinigungsbedingt, bei knapp 5%. In 43 der letzten 50 Jahren lag die Teuerungsrate in Deutschland bei um die 1 bis 2,5%. Seit der letzten Beitragsfestsetzung im Jahre 2013 lag die jährliche Inflationsrate bei 1,16%. Die jetzt angedachte Erhöhung beträgt nunmehr 4,5%, etwa das Vierfache der tatsächlichen Inflationsrate. Man fragt sich ja fast zwangsläufig, welche Kostenexplosion seit nunmehr 50 Jahren Jahr für Jahr ausgerechnet den Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks trifft, die so viel höher als die allgemeine Teuerungsrate ausfällt. Um welche Summen handelt es sich hier? Wie ist beispielsweise der Ist-Stand? Das folgende Zitat stammt aus einer Pressemitteilung der KEF zu ihrem jüngsten Bericht, und ich zitiere: Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs bei Rundfunkanstalten stellt in ihrem 22. Bericht für 2021 bis 2024 einen ungedeckten Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von 1.525,4 Millionen Euro fest. Sie empfiehlt daher, ab Januar 2021 eine Anhebung des monatlichen Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro. Am 20. Februar 2020 übergab der Vorsitzende der KEF, Dr. Heinz Fischer-Heidelberger, den 22. Bericht in Berlin an die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Für die Beitragsperiode 2021 bis 2024 haben ARD, ZDF und Deutschlandradio einen ungedeckten Finanzbedarf von insgesamt 3.035,4 Millionen Euro angemeldet. Dies würde einem Rundfunkbeitrag von monatlich 19,24 Euro entsprechen. Die Kommission hat die Bedarfsanmeldungen der Rundfunkanstalten im Rahmen ihres Verfahrens nach den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft. Sie kommt zu einer Verringerung des Finanzbedarfs gegenüber den von den Anstalten selbst gemeldeten Summen von 1.510 Millionen Euro. Davon entfallen 719,6 Millionen Euro auf Aufwandsreduzierungen, 583,3 Millionen Euro auf Ertragszuschätzungen und 207,1 Millionen Euro auf Korrekturen bei den anrechenbaren Eigenmitteln. In einer Gesamtschau erkennt die Kommission für 2021 bis 2024 Gesamtaufwendungen von 38.668,6 Millionen Euro an und stellt Gesamterträge von 35.650,8 Millionen Euro fest. Bei der ARD betragen die Gesamtaufwendungen 27.000 595,4 Millionen, beim ZDF 10.000, 17,2 Millionen, beim Deutschlandradio 1.056 Millionen Euro. Die Gesamterträge belaufen sich bei der ARD auf 25.435 Millionen, beim ZDF auf 9.260,1 Millionen Euro und beim Deutschlandradio auf 955,7 Millionen Euro. Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber obwohl es sich jeweils um Milliardenbeträge handelt, werden sie stets als so und so viel tausend Millionen dargestellt. Objektiv sind die Zahlen natürlich immer noch richtig, aber irgendwie hört sich eine noch so hohe Zahl an Millionen noch etwas niedriger an als Milliardenbeträge. Ich vermute einfach, dass die KEF, die ARD und das ZDF das so ähnlich sehen und dass diese Form der Darstellung folglich mit Absicht so gewählt worden ist, um den Eindruck zu vermitteln, es sei doch nicht gar so viel Zaster im Spiel. Zum Vergleich. Der weltweit agierende VW-Konzern mit vielen bekannten Marken wie Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Skoda, Seat und MAN Nutzfahrzeuge hatte 2019 ein vorsteuerliches operatives Ergebnis von 18,356 Milliarden Euro. Wenn man den festgestellten Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf das Jahr herunterrechnet, kommen nur knapp 10 Milliarden Euro pro Jahr heraus. Man bewegt sich aber immer noch in einer durchaus noch vergleichbaren Größenordnung wie bei VW. Oder, um das in eine etwas andere Perspektive zu stellen, der Finanzbedarf von ARD und ZDF ist 20% höher als das gesamte Bruttoinlandsprodukt vom europäischen Land Kosovo und doppelt so hoch wie das des europäischen Landes Montenegro. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ein souveräner Staat wäre, wäre er der 144. reichste von insgesamt 195 Ländern der Erde. Ich weiß natürlich nicht, wie es anderen ergeht, aber mir kommt es ein bisschen unintuitiv vor, dass zwei deutsche Fernsehsender und der Deutschlandfunk zusammen reicher sein sollen als mehr als ein Viertel der UNO-Mitgliedstaaten. Vielleicht sollte jemand in einer stillen Minute mal über die Implikationen einer solchen Tatsache nachdenken. Nun denn, werfen wir einen Blick darauf, wo man Sparpotenziale vermuten könnte. Rundfunkexperten halten bei ARD, ZDF und Deutschlandradio Einsparungen in Millionenhöhe bei der Produktion von Fernsehen und Hörfunk für denkbar. Ein Benchmark-Vergleich anhand der durchschnittlichen Produktionskosten pro Sendeminute habe ein mögliches Sparpotenzial von bis zu 96,5 Millionen Euro im Jahr ergeben, geht aus dem neuen Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF in Mainz hervor. Davon betreffen 86,1 Millionen die ARD, 9 Millionen Euro das ZDF und 1,3 Millionen Euro das Deutschlandradio. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland über die KEF-Zahlen berichtet. Die Kommission prüft für die Länder den Finanzbedarf der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Bisher sei nicht substanziell erkennbar, dass die Produktionsbetriebe bereits wirtschaftlicher arbeiteten, kritisierte die KEF. Bei den Ausgaben der Sender für IT, also Informationstechnik, macht die Kommission ein Einsparpotenzial von 42,4 Millionen Euro im Jahr aus. Wenn noch die Beteiligungen hinzugerechnet werden, seien es sogar 74,5 Millionen Euro jährlich, hat eine Studie der Unternehmensberater von Ernst & Young ergeben. Die IT-Ausgaben lagen von 2013 bis 2015 im Schnitt bei insgesamt rund 400 Millionen Euro im Jahr. Zugegebenermaßen ist das alles Peanuts, wie Hilmar Kopper, damals Chef der Deutschen Bank 1994, so offenherzig sagte. Was allerdings nicht Peanuts ist, ist die Belegschaftszahl bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die beträgt nämlich 51.000 Mitarbeiterinnen. Zum Vergleich, VW beschäftigte 192.000 Menschen in den 70er Jahren in Deutschland. 2016 waren es nur noch 114.000. Seitdem wurden weitere 23.000 Stellen gestrichen. Fast alle Stellenstreichungen erfolgten in der Verwaltung. Tja, die Verwaltung. Es ist nur eine Anekdote, also jetzt bitte kein Wutschrei, okay? Aber als ich in den 80er Jahren 2 Jahre beim ZDF tätig war, gab es jeden Monat für alle ZDF-Bediensteten 30 Essensmarken für die Kantine im Wert von 50 Pfennig pro Marke. Macht nach Adam Riese 15 Mark pro Person und Monat. Hätte man theoretisch einfach als Gehaltszulage machen können, ist aber hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese Marken mussten einmal im Monat in Umschläge gelegt und der Hauspost zur Verteilung übergeben werden. Für diese überaus wichtige und verantwortungsvolle Arbeit gab es 2 Planstellen. Die beiden Planstelleninhaber, zu meiner Zeit dort waren es tatsächlich Männer, also sei hier nicht gegendert, brauchten dafür einen halben Tag. An den anderen 29,5, 30,5 oder 27,5 Tagen im Monat hatten diese Leute nichts zu tun. Dafür hatten sie eine bestaunenswerte Könnerschaft bei Skat und Doppelkopf entwickelt. Wie gesagt, es ist nur eine Anekdote und nur ein Einzelfall, aber nach meinen damaligen Beobachtungen in Mainz gab es durchaus andere Verwaltungsposten, die als Speckgürtel aus dem Stellenplan hätten gestrichen werden können. Aber natürlich nur, wenn man wirklich sparen möchte. Aber möchte man das?